Nah am Menschen. Kultur und Wissenschaft in Hessen. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Nah am Menschen. Wann haben Sie Ihren letzten Liebesbrief erhalten? Waren Sie aufgeregt? Enthielt er die richtigen Worte? Spannende Fragen, die Forschende des Liebesbriefarchivs in Koblenz und Darmstadt gerade an über 40.000 Liebesbriefen aus 3 Jahrhunderten untersuchen. Der älteste stammt von 1715, der jüngste ist eine E-Mail. Mein Name ist Joachim Meissner und ich spreche gleich mit Andrea Rapp. Sie ist Professorin für Literaturwissenschaften an der TU Darmstadt. Eines ihrer Forschungsgebiete sind intime Liebesbekenntnisse wie diese.
Meinen ersten Liebesbrief habe ich in der Schule bekommen.
Mein erster Liebesbrief war an einer Autoscheibe hinterm Scheibenwischer.
Oh Gott, das ist schon ewig. Das ist bestimmt schon 15 Jahre her und auch erhalten. Genau, wie ich meinen Mann kennengelernt habe.
Mein erster Liebesbrief, da war ich 21 und war sehr unsicher, was ich schreiben sollte.
Auch mittlerweile schreibe ich nicht so, sage ich einfach.
Nein, ich habe eine Kiste in meinem Zimmer und da habe ich alle Briefe reingemacht. Auch schon von der Grundschule und so. Naja, also ich antworte und bedanke mich, aber so einen Liebesbrief schreiben tue ich jetzt nicht.
Ja, freue mich da einfach dran. Das war einfach eine schöne Zeit und man erinnert sich dann wieder an denjenigen.
Ich finde immer süß, finde ich. Ist so ein bisschen was fürs Herz, ne?
Herzlich willkommen, Frau Professor Rapp, zu diesem Podcast mit dem Titel Geständnisse des Herzens, Liebesbriefe in der Forschung.
Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Frau Rapp, Liebesbriefe, das haben wir eben gehört, das sind im Laufe unseres Lebens doch Alltagserlebnisse, die jeder oder jede mal irgendwann gemacht hat oder vielleicht noch machen wird. Was haben wir denn heute davon, wenn Sie so banale Liebesschwüre von vor 300 Jahren bis heute untersuchen? Oder anders gefragt, wo und wann sind Sie mit Ihrer Forschung nah am Menschen?
Ja, nah am Menschen sind wir sicherlich auch für die heutige Generation, weil es immer wieder gut ist, wenn man seine Wurzeln kennt, wenn man seine Geschichte kennt, wenn man Kulturen kennt, die sich entwickelt haben. Und auf diese Art und Weise können wir erfahren und auch einordnen und beurteilen und mit uns in Beziehung setzen, wie unsere heute gelebten Emotionen geworden sind. Und dass das, was wir heute als normal und selbstverständlich betrachten, ja sich vielleicht doch im Laufe der Geschichte gewandelt hat.
Haben Sie dafür ein konkretes Beispiel?
Ja, ich habe was ganz Besonderes hier für Sie, und zwar einen klingenden Liebesbrief aus den 1950er Jahren.
Klingender Liebesbrief, da bin ich ja mal gespannt, das klingt interessant. Also ich höre da nur Geklimper, das müssen Sie jetzt erklären. Was hat das denn mit einem Liebesbrief zu tun?
Ja, natürlich. Wir kennen die Geheimsprache nicht, die dahinter ist, aber die beiden Liebenden, die diesen Brief ausgetauscht haben, die haben das sehr wohl verstanden. Das ist ein verschlüsselter Brief, ein verschlüsselter Text zweier Liebender, deren Liebe verboten war, deren Eltern nichts davon wissen wollten und durften, weil diese Eltern eben gegen die Beziehung waren. Und deswegen haben sie solche verschlüsselten Noten, Schriften ausgetauscht.
Also das heißt, der Brief liegt Ihnen als Notenbrief sozusagen vor.
Ja, genau. Wir haben den Originalbrief mit den Noten und der Sohn hat uns das dann auch übersetzt. Musikalisch ist das kein sinnvoller Musiktext, aber die Noten, zum Beispiel E, G oder H oder auch die Taktstriche oder die Pausenzeichen, die stehen einfach für Buchstaben. Und löst man das dann auf, transkribiert man das, dann entpuppt sich das Ganze als ein Heiratsantrag.
Also das müssen Sie aber jetzt mal übersetzen. Also was heißt das denn jetzt, das Geklimper?
Das heißt, mein geliebter Schatz, ich liebe dich sehr, heirate mich, dass du immer bei mir bist. Und diese Ehe hat tatsächlich gehalten und hat Diamanten Hochzeit gefeiert. Also es hat funktioniert. Und auch hier kann ich jetzt auf sprachlich etwas Interessantes hinweisen. Ich liebe dich zum Beispiel. Das ist schon so ein Satz, der zeigt, dass es eine Veränderung gibt in der Art und Weise, seine Gefühle zu beschreiben. Also wenn man sagt, ich liebe dich, dann kommt uns das ja Also natürlich im Moment des Gesagten sehr, sehr intim und sehr wertvoll vor, aber auch ein bisschen banal eigentlich schon. Es ist ja ganz phrasiologisch, ich liebe dich. Aber ein Vergleich mit älteren Texten zeigt dann doch, dass die Form eigentlich recht modern ist.
Moment, da muss ich jetzt einhaken. Modern, inwiefern? Also hat man das nicht schon immer gesagt, ich liebe dich? Wie Sie sagen, das hat ja schon was Phrasenhaftes heutzutage.
Ja, aber in der Phrase und in der Direktheit findet man das doch in den älteren Briefen, also vor 1950, wirklich viel seltener. Da hat man andere Formulierungen gehabt, also die wir heute als formell empfinden, sowas, ich empfehle mich Ihnen aufs Wärmste oder ich bin ganz der Deine oder die Deine oder so etwas. Und wenn wir jetzt unsere Liebesbriefe in digitaler Form durchsuchen, dann nach dem Stichwort Liebe, dann sehen wir, dass das am Anfang meistens wirklich in der Anrede einfach vorkommt. Liebe, liebes Fräulein Bertha, liebe Hildegard oder etwas in der Richtung. Aber ich liebe dich, vor allen Dingen dann als Schlussformel eines Briefes, das taucht wirklich erst so nach 1950 auf. Und man muss da natürlich auch an die etwas strengere Moralvorstellung erinnern in der ersten Hälfte des Jahrhunderts. Da konnte man das nicht offen aussprechen. Man konnte sich nicht besuchen, nicht sehen. Die Liebenden hatten ja gar keine Räume, so wie heute, wo sie sich treffen konnten. Das war natürlich sehr viel rigider damals.
Ja, ich verstehe. Also die Analyse von diesen Briefen kann dazu beitragen, ja, unser Verständnis für die Geschichte der Liebe, der Romantik, der Beziehung zu vertiefen. Also wir können daraus ersehen, wie sich die Vorstellungen von Liebe und Beziehung im Laufe der Zeit verändert haben, wenn ich das richtig verstehe. Und dass es auch Faktoren gab, die das beeinflusst haben. Aber was erfahren wir noch darüber hinaus aus den Liebesbriefen von gestern? Gibt es da noch mehr?
Ja, also da gibt es ganz viele, viele Aspekte. Die Analyse, die kann natürlich dazu beitragen, dass wir ja die psychologische Entwicklung und unser Verhalten in romantischen Beziehungen besser verstehen können, wenn wir eben diese Geschichte sehen. Wenn wir also diese emotionalen Ausdrucksmöglichkeiten, die Liebesbekundungen, die zwischenmenschliche Kommunikation erforschen, analysieren, beschreiben, dann können wir auch Muster und Trends in menschlichen Beziehungen identifizieren. Denn Sprache und Emotionen und Psyche, das hängt eben doch ganz eng zusammen. Und das kann dann dazu beitragen, Einsichten in die Dynamik von solchen romantischen Beziehungen zu gewinnen. Mhm. Und wir sind natürlich in erster Linie daran interessiert, die sprachlichen Möglichkeiten, die wir haben, um über Gefühle im über Emotionen zu sprechen, im Lauf der Zeit, in verschiedenen Regionen kennenzulernen und zu erforschen.
Mhm. Klingt aber immer noch ein bisschen abstrakt für mich jetzt als Laien. Können Sie das auch in einem Beispiel veranschaulichen?
Ja, man kann das eigentlich sehr gut sehen, wenn man sich die Aufgabe, die Funktion des Briefes anschaut. Was uns spontan erstmal ungewöhnlich erscheint und viele nicht wissen, ist, dass der Liebesbrief ein männliches Genre ist. Und es ging dabei vor allem im 19. Jahrhundert, aber auch noch im 20. Jahrhundert, nicht einfach um Liebesschwüre und Bekenntnisse, etwa auf Augenhöhe des Paares, sondern das war viel stärker formalisiert. Der Mann hat die Beziehung gestaltet, er war derjenige, der geführt hat. Er schreibt Brautbriefe und wirbt um die Braut. Und dann in der folgenden Kommunikation erklärt er dann auch seiner Braut, wie er sich die Beziehung vorstellt, wie sich eine Mutter in der Familie zu verhalten hat und so weiter. Und es ist also sehr viel stärker konventionalisiert als spontan und intim, obwohl das natürlich auch durchkommt. Aber es ist eben doch mehr so eine formelle Sache als ein Ausdruck eines spontanen Gefühls.
Mhm. Also, naja, also man kann sich ja vorstellen, dass ein Liebesbrief mit so einer Haltung, die Frau ist eher zurückhaltend und fügt sich und der Mann dominiert, ja, bei den meisten Frauen heute ja wohl keine Aussicht mehr auf Erfolg hätte, oder?
Ja, ich denke, da sieht man sehr gut, wie sich das Ganze geändert hat und dass sich auch im Verhältnis der Geschlechter und der Persönlichkeiten natürlich etwas geändert hat. Und noch etwas ist zum Beispiel im 19. Jahrhundert ganz üblich und sehr typisch, dass solche Briefe, gerade weil sie ja etwas formeller waren, auch im Kreis der Familie vorgelesen wurden. Damit kann man dann zeigen, dass es ernst ist, dass es darum geht, eine Familie aufzubauen, dass man sich an die bürgerlichen Gepflogenheiten hält, dass man diese Beziehung gestaltet und das Familiennetzwerk vielleicht, wie wir heute sagen würden, ausbaut und ausbildet.
Wow, das stelle ich mir heute mal sehr lustig vor. Liebesbezeugungen laut vor Opa und Oma oder vor den Eltern, Papa und Mama verlesen. Das ist doch für einen Teenager heutzutage, wäre das doch der GAU, oder?
Ja, vielleicht. Aber auf der anderen Seite sind wir das natürlich heute doch auch gewohnt, solche Dinge durchaus öffentlich zu machen. Denn meiner Meinung nach gibt es da doch eine Ähnlichkeit von Facebook-Kommunikation zum Beispiel oder TikTok-Kommunikation und Liebesbriefe in der Familie vorlesen.
Na, da bin ich aber mal gespannt. Was wäre das denn?
Naja, eigentlich haben beide ganz ähnliche Funktionen. Also man zeigt damit und man kommuniziert, dass man als Paar nicht alleine auf der Welt ist, sondern dass man Teil einer Gruppe ist, eines Netzwerkes ist. Die sind dann auch einbezogen in diese Beziehung und die Kommunikation über diese Beziehung. Und so bildet sich ja auch Gesellschaft im Kleinen und im Großen. Da ist man nicht als Paar alleine, sondern man ist Teil eines Freundeskreises, einer Familie und so weiter. Und insofern hat das natürlich schon eine ganz vergleichbare Funktion. In der Familie wurde es vorgelesen, dann hat die Familie gesagt, wie schön er das sagt und wie gut ihr das macht und so weiter. Und das macht man auf Facebook auch oder an anderen Social Media. Mhm. Dann gibt man ein Herzchen, ein Like, die Freunde schreiben, ihr seid so ein schönes Paar und so weiter. All diese kommunikativen Akte, die bilden eine Gruppe, die bilden auch unsere Gesellschaft.
Mhm. Also da gibt es schon Parallelen, ja. Aber gibt es denn auch schon noch, oder generell sehen Sie schon noch Entwicklungen und Unterschiede in der Geschichte der Liebesbriefe?
Ja, auf jeden Fall. Wenn das vorher eben dieses eher formelle und die Anbahnung von Familienbeziehungen war, ist das heute nicht mehr so eng. Oder auch die Einstellung dazu, was intim und privat ist, das war natürlich im 19. Jahrhundert anders als im 20. Jahrhundert und anders als im 21. Jahrhundert. Mhm. Also auch so ein einfaches Wort wie Liebe ist natürlich in allen Kulturen und Jahrhunderten unterschiedlich zu verstehen.
Wie meinen Sie das? Also worin wäre der Unterschied?
Also wenn ich jetzt mal ein ganz gutes Stück zurückblicke ins Mittelalter, was mein Spezialgebiet auch ist, dann hat das Wort einen ganz anderen Kern in seiner Bedeutung als heute. Im Mittelalter in Europa, da gab es also vor allen Dingen in der Literatur natürlich die Vorstellung der höfischen Liebe. Das kennen ja viele vielleicht aus dem Minnesang und diesen Dingen. Ritter, ihre Damen in höfischer, also hofgemäßer, höflicher Weise verehrten. Und das war aber nicht auf diese eine Dame emotional gerichtet, sondern an ihren Stand, an ihren Status als adlige Dame. Das ist dann Rollenlyrik und hat etwas zu tun mit adligem Selbstverständnis und höfischer Kommunikation, aber nicht mit den Gefühlen dieser beiden Personen.
Also gar nicht so ein intime, direktes Verhältnis, sondern da wird der Stand der Dame hervorgehoben und lyrisch gepriesen, aber der Dame gilt nicht das intime und persönliche Liebesbekenntnis.
Ja, ganz genau. Also es geht darum, sich als Dame und Ritter in der höfischen Gesellschaft auch wieder zu zeigen. Mhm. Wenn wir dann aber in die Epoche der Romantik schauen, da hat sich das ganz stark gewendet. Und in den bürgerlichen Epochen seit der Romantik, da kommt dann auch die Idee, dass Ehe eben nicht Arbeitsbeziehung ist, wo ein Paar gemeinsam arbeitet, sondern eine Liebesbeziehung ist, wo man eine Familie gründet aus Liebe, Kinder aufzieht aus Liebe, nicht aus pragmatische Ehearrangements, sondern eben als leidenschaftliche Bindung und als Hingabe.
Also wir können dann festhalten, nicht nur die Technik, also mal Maschinen, die wir nutzen oder meinetwegen unsere Lebensweise, die Art, wie wir uns ernähren oder sonst wie irgendwie auch vielleicht auch unterhalten unterliegen dem geschichtlichen Wandel, sondern auch, wie wir uns lieben oder vor allem auch, wie wir darüber reden und natürlich bei Liebesbriefen, wie wir darüber schreiben. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, absolut. Also auch kulturelle Einstellungen, soziale Prägungen, das unterliegt natürlich einem historischen Wandel und Sprache und Ausdrucksmöglichkeiten sowieso. Und das ist eben möglich, dass wir das jetzt so untersuchen, weil wir da noch ganz anders nah am Menschen sind mit den Liebesbriefen.
Ja, also wo oder wie oder weil?
Ja, weil das etwas ist, was authentisch ist, was von jeder Mann und jeder Frau kommt, jeder und jede schreibt und erhält Liebesbriefe. Das kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Das ist nicht nur Geschichte großer Männer, sondern Geschichte und Sprache von uns allen. Und davon haben wir oft gar keine Quellen, weil die Texte, die Materialien nicht erhalten sind oder weil natürlich in früheren Zeiten einfache Menschen sehr selten schreiben. Und das ist eben für uns auch ganz wichtig, dass wir diese Sprachwirklichkeit aus der Mitte der Gesellschaft einmal analysieren und dass wir dafür endlich einmal gute Quellen haben.
Also das heißt, Sie untersuchen nicht, sagen wir mal, Liebesbriefe von irgendwelchen literarischen Großkalibern, jetzt meinetwegen Goethe, Rilke, Hesse, Kafka oder so, sondern jene, ja, wo man sagen würde, der Mann oder die Frau von der Straße. Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, da fallen ja auch WhatsApp-Nachrichten oder manchmal das Post-it am Kühlschrank morgens drunter. Gibt denn der Wandel, dem der Liebesbrief auch in seiner Form, seinem Inhalt und seiner Emotionalität unterliegt, gibt er Ihnen wichtige Hinweise über den Einzelnen eigentlich hinaus? Also können Sie auch auf was Allgemeineres schließen?
Ja, auf jeden Fall. Es sagt uns ganz, ganz viel über die Verfasstheit der Gesellschaft, also darüber, wie Medien eingesetzt werden, wie Sprache eingesetzt wird, welche Kompetenzen und Möglichkeiten Menschen eigentlich haben oder jeder Mensch eigentlich hat, um sich selbst zu präsentieren, seinem Gegenüber, über seine Gefühle, über seine Wünsche, seine Einstellungen zu reden, was sie beschäftigt, wie sie selbst sich in der Gesellschaft sehen. Und da kommt man natürlich in Bereiche, gerade wenn wir in die Geschichte schauen, die ganz schwierig empirisch zu erforschen sind, weil wir eben da so wenige Quellen haben. Die Geschichte der Emotionen ist, also die Emotionen heute sind schwer zu erforschen, aber wenn wir in die Geschichte schauen, natürlich noch viel schwieriger. Das sind dann zum Teil neue Forschungsgebiete, wo wir noch sehr, sehr wenig wissen. Und da haben wir mit den Liebesbriefen dann doch eine ganz herausragende Quelle, wo man da mal ein bisschen rankommt.
An den Liebesbriefen geforscht wird ja nicht nur hier an der TU Darmstadt, sondern auch in Koblenz. Können Sie vielleicht kurz und knapp mal erläutern, was macht Koblenz in diesem ganzen Projekt und was machen Sie hier in der TU Darmstadt?
Ja, an der Universität Koblenz im Institut für Germanistik, da ist die Kollegin Eva Wies, die das Liebesbriefarchiv gegründet hat und die arbeitet ganz eng mit der Universitätsbibliothek in Koblenz zusammen, wo das analoge Briefarchiv, also wirklich die Briefe, die man in der Hand hält, eine Heimat gefunden haben.
Also da nur mal zurückzufragen, da befinden sich jetzt diese ganzen 40.000 waren es, glaube ich, ne? 40.000 Liebesbriefe, die da in Koblenz in der Universitätsbibliothek im Archiv da gesammelt werden. Ist das richtig?
Ja, genau, das ist richtig. Die werden da in der Bibliothek aufbewahrt und zwar in einer ganz professionellen Umgebung. Das wird genauso gehandhabt wie ein Brief von Goethe oder von Rilke in professionellen Archivkästen im klimatisierten Raum. Und auch die ganze Archivarbeit und Erschließungsarbeit, diese ganze aufwendige Sortierung, Verzeichnung der Briefe mit Archivnummern, Sortierung der Briefe, das Aufnehmen in die Datenbank mit allen Metadaten, Absender, Empfänger, Ort, Datum, Format der Briefe, Erhaltungszustand, alles Mögliche, dass man das dann auch digital recherchieren kann, das wird alles in Koblenz gemacht.
Na, da muss ich jetzt aber mal fragen, wenn das alles Koblenz macht, was bleibt denn da noch übrig für Sie hier in Darmstadt?
Ja, wir in Darmstadt arbeiten dann sehr stark an der weiteren Digitalisierung. Wir machen das hier im Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft und kooperieren mit unserer Universitäts- und Landesbibliothek und dem Direktor Thomas Stecker. Und wir machen dann hier das digitale Archiv, also wo dann Fotos und Transkriptionen der Briefe gemacht werden und langfristig gesichert werden. Das wird in Darmstadt gemacht. Man kann also sagen, dass das Analoge ist in Koblenz, das Digitale in Darmstadt. Und in Darmstadt kooperieren wir dann auch noch mit der Hochschule und dem Kollegen Stefan Schmunk. Der ist Experte für Informationswissenschaft und Bibliothekswissenschaft und hilft also, diese ganze Fülle der Informationen zu strukturieren und zu ordnen. Und das ist eben dann ein größerer Projektverbund, wie ich ihn jetzt gerade beschrieben habe, der so organisiert ist. Und damit wären wir dann wiederum nochmals nah am Menschen, nämlich mit unserem Projekt Gruß und Kuss.
Aha, erzählen Sie mal, was ist das? Gruß und Kuss, dein Julius, sagt man doch immer.
Ja, genau. Und interessanterweise gibt es diesen Gruß am Ende eines Briefes durchaus häufig. Und das Projekt, was sich dahinter verbirgt, das ist ein sogenanntes Citizen Science Projekt, also ein Bürgerwissenschaftsprojekt. Und da laden wir Bürgerinnen ein, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir machen dann Vorlesungen zum Beispiel in der Stadt, auf Marktplätzen, an anderen Orten, machen gemeinsam mit allen Interessierten Workshops und Tagungen. Und da ist wirklich jeder und jede eingeladen, damit zu arbeiten. Wir lesen die Briefe zusammen, wir transkribieren sie gemeinsam. Viele haben Spaß daran, diese alten Schriften zu entziffern und entschlüsseln, was da steht. Und die interessierten BürgerInnen, die sollen auch wirklich ihre Fragen mitbringen, die sie haben. Wir wissen natürlich, was uns interessiert an diesen Briefen. Das ist eben linguistisch orientiert, aber die Bürgerinnen, die uns ja die Briefe gespendet haben, die ja die Träger der Kultur sind, die haben natürlich auch Fragen an ihre eigene Kultur und das sollen die auch mitbringen. Das interessiert uns, was die Träger dieser Alltagskultur da eigentlich wissen wollen daran. Was fänden sie schön, was erforscht würde? Eine Sache kann ich gerade berichten, die uns überrascht hat. Bei einer Veranstaltung gab es großes Interesse daran, religiöse Briefe zu analysieren. Gerade bei jüngeren Leuten, das hätten wir nie gedacht.
Was interessiert die jüngeren Leute da jetzt besonders? Also religiöse Briefe, religiöse Liebesbriefe, was muss ich mir darunter vorstellen? Liebesbrief an Gott?
Ja, das gibt's auch, gibt's tatsächlich auch, aber das waren Briefe zu Weihnachten und an Ostern, wo dann auch religiöse Motive verwendet werden. Also das hat man ja sehr oft, dass die Geliebte oder die Liebe mit religiösen Metaphern beschrieben werden. Auch die Geliebte oder der Geliebte ist das Heil und ja, ist eben fast religiös. Und gerade solche Metaphern und Bibelanklänge und solche Sachen, interessanterweise hat das viele sehr interessiert und viele junge Leute haben sich da auch erstaunlich gut ausgekannt, was wir gar nicht erwartet hätten. Das war also sehr, sehr spannend auch für uns.
Aber das sind ja jetzt Punkte, wo Sie sagen, also das interessiert uns als wissenschaftlicher Sicht, dass wir sozusagen auch das Wissen, die Erfahrung, die eigene kulturelle Erinnerung an bestimmte Sachen, Formulierungen oder Kontexte nutzen können von den Bürgern. Aber was haben denn die Bürgerinnen selber für Motive, dass sie da mitmachen? Kostet ja auch Zeit.
Ja, das kostet Zeit und das ist wirklich ein großes Investment und ein großes Geschenk, was uns die Leute natürlich machen. Und uns interessiert es auch sehr, warum sie das tun. Also es ist ja auch ein Ehrenamt eigentlich, das zu tun. Und also da haben wir angefangen, auch darüber zu forschen. Da müssen wir aber noch sehr viel weiter dazu zu sprechen. So ein paar Dinge haben wir bereits erfahren, nämlich dass sie also ein großes historisches Interesse haben. Also diese Frage, also wie war das früher? Sie sind interessiert an den Lebensgeschichten anderer Leute, die sie dann oft auch abgleichen mit ihren eigenen Erinnerungen. Sie haben ihre eigenen Erinnerungen. Ältere Leute erinnern sich an ihre Jugend. Das ist ganz faszinierend. Da holen die das in der Beschäftigung mit den Briefen anderer wieder hervor, erinnern sich zurück und vergleichen das. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Vorgang. Und dadurch ergibt sich aber natürlich auch ein ganz facettenreiches Bild, auch für uns, welche Erlebnisse es da gibt und wie man die eben beschreiben kann und formulieren kann. Und ich glaube, also viele Leute haben so eine gute Neugier, darüber etwas zu erfahren, über die Geschichte anderer. Das würde ich also als ganz positives Zeichen sehen.
Bringen die denn außer diesen Erfahrungen auch noch Kompetenzen mit? Also können sie da auch sozusagen auch noch auf bestimmte Fähigkeiten zurückgreifen?
Ja, absolut. Jede, die sich da mit beschäftigt und etwas beiträgt, bringt eine besondere Kompetenz mit, auf jeden Fall. Also da ist zum einen natürlich auch so eine Zeitzeugenrolle, also die uns dann sozusagen bestätigen oder ergänzen können, welches Bild wir von der Geschichte, von den Umständen, von den Einstellungen haben. Da tragen sie natürlich Facetten bei. Da ist so eines meiner Lieblingsbeispiele, auch ein ganz tolles Erlebnis, wie bei auf einer Veranstaltung auf einem Marktplatz eine ältere Dame, die da zuhörte und man merkte, wie sie so in ihren Erinnerungen war und dann ganz plötzlich sagte, so leicht verschmitzt, also wir haben solche Briefe immer postlagernd geschickt, wir durften das ja nicht so direkt machen, aber so konnten wir das machen, ohne dass das jemand merkte. Und das war natürlich wirklich so ein schönes Detail, worüber ich mir vorher noch nie Gedanken gemacht hatte. Aber allein diese Möglichkeit des Kommunizierens fügt ja dann auch wieder etwas hinzu, unserem Bild, was wir haben von der Geschichte. Die haben sich persönlich und intim ausgetauscht, aber eben auf eine andere Art und Weise, so wie es ihnen möglich war. Und natürlich können sie Verwendungsweisen in der Sprache noch mal kommentieren, so haben wir das damals verstanden, ich habe das so verstanden. Oder sie können noch alte Schriften lesen, Kurrentschrift oder Sütterlin lesen. Das ist natürlich auch immer toll, wenn sowas eingebracht werden kann. Also da gibt es viele Möglichkeiten, sich einzubringen.
Dann wünsche ich Ihnen, das bleibt mir jetzt noch übrig, ja, viele Briefspenden und natürlich engagierte Laienforscher, die Sie und dieses Projekt um die Welt der Liebesbriefe und Liebesbotschaften unterstützen. Vielen Dank, Frau Rapp.
Sehr gerne. Vielen Dank auch.
Ihnen und auch Ihren Kolleginnen für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Ihnen allen hier in Darmstadt und Koblenz weiterhin viel Erfolg, auch am Stammtisch, der ja auch regelmäßig stattfindet. Einen Link dazu zum Citizen Science Projekt Gruß und Kuss und zum Forschungsprojekt finden Sie auf dieser Webseite. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Dankeschön.